herrliches, närrisches Thüringen, denke ich manchmal, aber das ist ja auch so schön weiß bedeckt und dann denke ich, ach, was für ein friedliches Land, und dann sehe ich unsere Politikerinnen und viele Würden- und Amtsträger in ihrer Faschingsbekleidung, denke ich, ach, was ist das für eine schöne Welt. Denkt das Sergei Lochthofen auch, dass wir in einer schönen Welt leben? Das frage ich ihn im Espresso-Plausch jeden Montag und jetzt ist er wieder in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Also wir in Thüringen können sehr zufrieden sein. Ich meine, das mit dem Fasching, da bin ich nicht so ein Fan. Und wenn ich die Herrschaften im Fernsehen sehe, ich habe als Chefredakteur 20 Jahre vermieden, dabei zu sein.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Das ist mir gelungen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich da nicht dabei war. Aber ich respektiere natürlich Menschen, die sowas schön finden und da sich eine Pappnase aufstecken und fröhlich sein können. Das ist okay, sagen wir mal, so schlimm ist es nicht. Aber draußen, unser Land sieht ja im Augenblick wunderbar.
Ja, ich muss mal aber beim Fasching bleiben, weil ich hatte gestern im Familienkreis ein Gespräch, einen Streit. Ich sage, dem kann man doch entfliehen. Und da sagte jemand, ich glaube, die müssen dahin gehen. Herr Bausewein ist ja bekanntermaßen auch kein Faschings- oder Karnevalsfreund, aber er ist auch mal mit dabei. Und dann hat man wirklich, also von den Grünen bis zur CDU, alle, die sich dann irgendwie in Froschkostüme zwängen und versuchen, krampfhaft lustig zu sein. Ist das ein gesellschaftliches Muss? Kann man sich da oder kann man sich da rausnehmen als jemand, der in politischer Verantwortung ist?
Naja, als Politiker ist es da nicht ganz einfach. Man hat keine Wahl oftmals, weil einfach dort die Menschen sind, viele sind, da wird Meinung geprägt, da werden irgendwelche Nachrichten gehandelt. Wenn du da nicht dabei bist, macht man sich über dich lustig und so kann man über andere lachen. Also ich glaube schon, dass da einfach Rituelle und Zwänge sind. Der Politiker müssen ja auch in Fußballvereinen sein und da mitmachen. Und frühmorgens am Sonntagmorgen gratulieren gehen irgendwelchen Leuten zu irgendetwas. Also das ist schon, sage ich mal, ich würde es nicht unbedingt gerne machen wollen, sage ich ehrlich. Und als Journalist konnte man sich zumindest das aussuchen, wo man hingehen konnte. Und sagen wir, in so einer großen Truppe fand sich ja einer immer, der mehr oder weniger bereitwillig oder nicht bereitwillig, sag ich mal, da hingehen musste. Wir hatten ein gutes Kriterium, der stellvertretende Chefredakteur Herr Rabe, dessen Vater war es in Rheinland. Und deswegen war er immer verdonnert, solche Sachen wahrzunehmen.
Ein Glück für Sie. Neben dem Karneval ist natürlich der Fußball und der Sport auch immer ein Thema, wo Politiker sich sehen lassen müssen. Das haben Sie eben gesagt. Das Thema Multifunktionsarena taugt natürlich auch als Wahlkampfthema und als emotionales Thema, kann aber schnell nach hinten losgehen, wenn man sich auf die falsche Seite schlägt, oder?
Das ist sehr schnell passiert. Es sind ja nicht wirklich so viele, die in der Stadt hingehen. Aber es gibt ja immer so ein bisschen Sympathie und Hoffnung, dass Rot-Weiß ja doch die Sache nochmal reißt. Und dann wird das schnell zum Glaubenskrieg. Und wenn du da nicht dabei bist oder als Spielverderber giltst, was für einen Bürgermeister, was für seinen Herausforderer durchaus etwas sein kann. Im Augenblick haben wir ja diese Situation ein bisschen in Erfurt, dass plötzlich unterschiedliche Meinungen aufgetreten sind.
Und das hat die CDU hat für die Multifunktionsarena gestimmt. Jetzt sagt der Kreisverband, wir müssen mal ein bisschen Fundamentalopposition machen. Die, die im Stadtrat sitzen, haben es schwer, weil die ja zum Teil für die Dinge gestimmt haben. Das macht den Kommunalwahlkampf schwierig und das ist natürlich auch mittlerweile ein Landesthema geworden, die Multifunktionsarena.
Naja, es geht ja um viel Geld und sag ich mal, in so einer Kommune hat man manchmal hin und wieder ein heißes Thema. Jetzt hatte man kein größeres, was uns irgendwie beschäftigt hat. Und so ein Stadion kann natürlich Emotionen reinbringen. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Natürlich sprechen ja auch die Argumente in beide Richtungen. Auf der einen Seite bin ich voll dafür, dass so eine Stadt wie Erfurt nicht nur ein ICE-Haltepunkt ist, sondern auch ein ordentliches Stadion hat, eine ordentliche Messe. Selbst IKEA spielt da eine Rolle, wir machen jetzt keine Werbung, aber dass so etwas da ist, dass das als, sag ich mal, als Zentrum auch wahrgenommen wird und ein gutes Stadion gehört dazu. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, die ganzen Zahlen, die jetzt gehandelt werden, sind oft, wie wir sehen es ja im Land, geschönt. Das heißt, am Ende kommt möglicherweise nicht das zustande, was wir uns vorstellen und noch nicht die großen Events. Wann sind Sie das letzte Mal im Stadion gewesen, Herr Rose?
Bei dem Spiel gegen Saarbrücken.
Hier in Erfurt.
Hier in Erfurt, war sehr kalt.
Ich bin das letzte Mal im Stadion gewesen in Berlin, da haben die Rolling Stones gespielt. Das war für mich ganz gut, sag ich mal. Wenn wir das öfter hier in Erfurt hätten, wäre ich ja sofort dafür. Aber hierher zu kriegen, die Leute, wird nicht einfach sein. Unser Einzugsgebiet ist nicht sehr groß. Also ich wünsche allen Stadionbefürwortern viel Glück auf dem Weg, aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir mit den Nachfolgekosten hier sitzen bleiben und dann hier Kleinkultur und anderes zusammengestrichen wird, weil wir einfach die Kredite bedienen müssen, weil die Förderung weggeblieben ist.
Ihr ehemaliger Kollege Herr Debes hat ja heute geschrieben in seinem Kommentar, dass ja, was die Rückzahlungsforderung betrifft, die CDU sich nie drum geschert hat. Also wurden Millionen in CD-Werke gesponsert und viele andere Wirtschaftsförderungen hat man sich auch nicht geschert, ob das möglicherweise Bestand hat für die Zukunft. Und da waren immer Rückforderungen im Raum. Und jetzt spielt die CDU den großen Mahner. Ist das glaubwürdig?
Ja, ja, glaubwürdig ist das eine wie das andere nicht. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht so naiv zu sagen, also das, was da vorgerechnet wird, ist alles toll. Das heißt, es ist immer so 51% ja oder 49% nein und jetzt haben die wieder umgeschwenkt. Das ist ihr Problem zu klären. Wir haben erstmal dafür gestimmt, jetzt können wir nicht mehr mitmachen. Ich glaube, man sucht einfach einen Aufreger, um sich durchzusetzen. Mir wäre es natürlich schade, wenn das Stadion als solches, was letztlich über den Fußball hinaus vielleicht eine Bedeutung haben kann, wenn das Ganze so, ja, sei jetzt mal, in diese Querelen hineingerät. Andererseits glaube ich nicht, dass Rot-Weiß nur auf einmal besser spielt, wenn die ein besseres Stadion haben. Das heißt, wir können uns darauf vorbereiten, ein schönes Stadion zu haben, aber im gleichen Fußball.
Was wären denn schöne Landtagswahlthemen? Also wir haben ja demnächst Landtagswahlen in ein paar Monaten. Was sind denn die Aufreger oder die Themen, wo man sich politisch streiten kann?
Ja, die sind aber auch nicht alle nicht sexy, sage ich mal. Im Prinzip geht es ja darum, wir kriegen immer weniger Geld, weil wir einfach immer besser werden. Wir liegen in Europa besser als viele Regionen in Frankreich, Italien, also Länder, die ja urwestlich sind. Wir sind dazugekommen und haben heute profitiert. Wir liegen besser als weite Teile von Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, bei uns geht es darum, wie werden wir mit weniger Geld über die Runden kommen. Das ist aber nicht wirklich aufregend, das hören die Leute nicht gern. Und die Behauptung im Wahlkampf, man muss ihnen nur die Wahrheit sagen und dann verstehen die das schon, die stimmt nicht. Natürlich will jeder bei so einem Wahlkampf hören, dass es ihm dann besser geht, ganz persönlich. Und da ist natürlich Thüringen nicht so groß und nicht so bedeutend. Wir laufen Schritt für Schritt, nicht besonders eilig, aber doch in die richtige Richtung. Und ich glaube, auch eine große Veränderung, sage ich mal, würde auch nicht wirklich radikal was Neues bringen, weil einfach jetzt niemand Milliarden von irgendwo hernehmen kann. Ich hoffe, die bleiben, die einen wie die anderen, solide in der Finanzierung, dann sind wir schon gut bedient.
Hm. Jetzt haben wir immer noch kein schönes Wahlkampfthema, aber das fällt uns ja vielleicht noch ein.
Ich meine, schauen Sie doch mal, es ist immer noch ein Schatten drauf, der Machnik. Wir vergessen ihn ja immer noch nicht.
Er zahlt nicht. Weg.
Aber er will nicht zahlen, 150.000. Ich verstehe das gut. Die hat er längst in Rotwein umgesetzt oder in schönen Urlaub mit seiner Frau oder irgendetwas. Der hat die auch nicht unterm Sofa liegen, wie wir beide auch nicht. Nicht mal ein Zehntel dieser Summe. Ja, er will auch natürlich Recht haben, wie alle Menschen und auch Politiker im Besonderen. Das heißt, er hat mehrere gute Gründe zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Und hat natürlich einen dritten Grund, er will nichts mehr werden in der ersten Reihe. Es sieht nicht mehr so aus, aber er bleibt einer in der SPD, der höchstwahrscheinlich, wenn der Europawahlkampf zu Ende ist, der Generalsekretärin, die jetzt gewählt worden ist, etwas, sag ich mal, das Leben schwer macht als ein Mann in der zweiten Reihe. Und da sagt er sich da, deswegen verzichte ich nicht auf 150.000. Das ist ein Thema, das natürlich bei der SPD am Bein hängt. Frau Taubert wird versuchen, das irgendwie abzustreifen, aber es hängt da dran, so wie wir ja noch nicht wissen, ob nun das Verfahren gegen die Ministerpräsidentin eingestellt wird. Das könnte dann sehr schnell was Emotionales werden.
Hm. Es gibt ja einen Politiker in Thüringen, den hatte ich schon wieder ganz vergessen, Richard Dewes, der ehemalige Innenminister, den sieht man jetzt wieder als Anwalt. Hatten Sie den auch nicht mehr auf dem Schirm?
Naja, der taucht immer mal auf, wenn irgendwelche Leute von der SPD in Schwierigkeiten geraten. Das ist in der Vergangenheit immer mal der Fall gewesen, in der Kombination mit einem bekannten Anwalt aus Erfurt, den nennt man sogar hier den Promi-Anwalt, was man so in Thüringen Promi nennt natürlich. So viel Promis haben wir nicht, im Sport höchstens, ansonsten ja nicht unbedingt etwas. Die letzten Promis waren Goethe und Schiller, glaube ich, die wirklich was hergebracht haben. Aber das ist schon okay und das geht ja um die Geschichte in Mühlhausen, dass der Landrat praktisch in seinem eigenen Haus nicht mehr zu sagen hat, also nicht mehr in die Amtsgeschäfte richtig eingreifen kann. Dass man da noch ein bisschen prozessiert und hin und her arbeitet, das ist richtig. Auf der anderen Seite, die Position von Mühlhausen ist wirklich, also dem Unstrut-Heinig-Kreis, eine sehr schwere. Ich habe mich auch viele Jahre gefragt, wieso ein Kreis in dieser Lage, nicht weit von Erfurt, nicht weit zur Westgrenze, also so eine schwere wirtschaftliche Lage gehabt hat. Ich will jetzt nicht sagen, der Landrat hat das alles verursacht, Herr Zanker, aber das war mir nicht logisch. Also ich habe verstanden, wenn Greiz oder Altenburg oder der Kiffhäuserkreis, die haben wirklich schon ein schweres Erbe. Aber dass das hier so nicht toll gelaufen ist, keine größeren Ansiedlungen gekommen sind, das ist mir schon nicht so richtig sicher. Und da glaube ich schon, dass die Politik da auch Verantwortung trägt. Und ob da immer gleich weitergemacht werden muss, Herr Zanker möchte gerne weitermachen. Ich bin da doch sehr skeptisch. Wenn man eine sehr hohe Verschuldung hat, wenn man sich die Karte anschaut der Verschuldung in Thüringen, da ist Mühlhausen wirklich weit an der Spitze mit.
Ist nicht eine Ursache, und es wäre ja auch ein Wahlkampfthema, die Gebiets- und Verwaltungsreform in Thüringen, die ja nun irgendwie dem Koalitionsvertrag geopfert wurde oder der Großen Koalition?
Das ist richtig, die muss gemacht werden, einfach aus vielerlei Gründen, weil wir, sag ich mal, eine schrumpfende Bevölkerung sind, weil ein Teil der Dinge eben halt doppelt und dreifach gemacht wird nach wie vor. Also wir haben noch einen relativ hohen Bestand an dieser Stelle. Aber das ist nicht aufregend, nicht sexy. Die Leute, die das betrifft, die dann plötzlich versetzt werden oder vielleicht sogar ihren Job verlieren, die finden das nicht lustig. Und das sind meistens Leute, die halbwegs vernünftig sind, vielleicht sogar wählen gehen. Also deswegen schleicht die CDU um das Thema herum. Die anderen wissen, dass sie da die CDU ein bisschen greifen können und versuchen, da Druck zu machen. Aber sag ich mal, uns beide würde es ja auch nicht vom Tisch reißen, wenn sie uns sagen, also sie gehen jetzt nicht mehr aufs Schulamt dahin, sondern sie gehen dahin oder wie auch immer. Also das ist nicht wirklich aufregend und schön, aber es muss gemacht werden. Wie so oft in der Politik Dinge, die nicht, sag ich mal, mit denen man nicht wirklich punkten kann.
Aufregend könnte ja die Wahl am 25. Mai werden. Da werden wird kommunal gewählt und es wird Europa gewählt. Das ist natürlich nicht ein Thüringen-Thema, aber es betrifft uns natürlich alle. Und da kommt die AfD, die Alternative für Deutschland, auf den Plan, die ja jetzt den Hans-Olaf Henkel ausgegraben hat. Ist das ein Coup? Ist das jemand, mit dem sie landen können oder eher nicht?
Na, der Henkel hat sich lange geziert, der hat ja schon immer wieder in der Öffentlichkeit die AfD, sag ich mal, für die Reklame gemacht. Ich sage mal, Henkel ist für mich wirklich nicht glaubwürdig. Erstens, es ist entsetzlich, wenn der jetzt wirklich ins Parlament gewählt wird, ins Europaparlament. Das ist ja nur eine 3%-Hürde dort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der die Leute auch bei einer Europawahl schnell mal Frust rauslassen und den Leuten die Stimme geben. Sitzt ja jetzt schon in jeder Talkrunde, dann sitzt er erst recht lange. Das kann doch niemand wirklich ernsthaft wollen. Also ich hab satt, sag ich mal, ihn zu sehen. Und erzähle mal eine kleine Geschichte. Wir hatten ihn in Molsdorf, nachdem er 14 Tage als BDI-Präsident, also als Chef der deutschen Industrie des Verbandes gewählt worden ist. Damals kam der aus Privatwirtschaft. Und der hat 14 Tage nach seiner Wahl, hatten wir in Molsdorf ein Gespräch mit Unternehmern und ich habe das moderiert. Und da hat er immer wieder behauptet, er würde diesen Verband auflösen, das sei alles unsinnig, das sei alles nicht zeitgemäß mehr. Das heißt, der hat dann fast 20 Jahre lang hinterher den Job gemacht, also ohne den Verband aufzulösen, hat sehr schnell gemerkt, dass er dadurch wichtig ist, Relevanz generiert, wie man das so schön bei den Kommunikationswissenschaftlern sagt. Und dass er natürlich, sagen wir, sehr wohl gerne dann in der Öffentlichkeit sitzt als Vertreter von solchen Sachen. Also ich bin bei der AfD sehr unentschlossen. Ich glaube, das ist so wie die Schill-Partei. Da gibt es eine Aufregung, da gibt es Querelen. Die werden mal irgendwo mal vielleicht auch mal sogar was gewinnen. Aber große Zukunft verheißen die uns nicht. Ich hoffe es nicht. Es sind schon Nationalisten. Wenn ich höre, Mut zu Deutschland in der Europawahl als Plakat, das könnte auch gemeinsam mit der NPD plakatiert werden.
Dann hoffen wir, dass Sie Recht behalten. Wir werden sehen, ob Sie Recht behalten. Recht behalten haben Sie auf jeden Fall, als Sie vor einigen Monaten gesagt haben, wo die Snowden-Enthüllung rauskam, da geht es doch um Wirtschaftsspionage. Gestern in dem ersten Interview, was Edward Snowden nach den Enthüllungen gegeben hat im Fernsehen, hat er gesagt, natürlich geht es um Wirtschaftsspionage und das ist ein wichtiger Grund und natürlich werden die Daten ausgearbeitet. Das hat Sie nämlich an nicht so überrascht, aber es war schon doch ein bemerkenswertes Interview.
Es war ein bemerkenswertes Interview, wenngleich, sage ich mal, er natürlich keine Sensation verkündet hat. Er ist ja in der schwierigen Situation, hat den Russen, die ihm Asyl gewähren, also Putin, zugesagt, dass er von Moskau aus selbst keine Aktivitäten unternimmt. Das wird natürlich subtil unter der Decke gemacht. Er verweist immer auf Journalisten, die ja die Information hätten. Also ich glaube, die Journalisten, mit denen er zusammenarbeitet, wissen sehr wohl, was sie zu sagen haben. Und das kommt dann beim Guardian oder vielleicht der Norddeutsche Rundfunk hat ja einen guten Zugang zu ihm. Also da ist ja jemand, der mit diesen Themen sich sehr stark beschäftigt. Der hat ja gestern auch das Interview geführt. Also ich finde es schon mal nicht schlecht. Der Mann beschäftigt uns ja nun jetzt fast ein ganzes Jahr. Das sehr geschickt, also sehr modern gemacht. Nicht alles auf einmal. Immer mal was reintröpfeln, immer mal was Spannendes dazu bringen. Er hat ja gestern auch, was nicht uninteressant war, was wir auch aber alle erwarten, dass nicht nur die Frau Merkel abgehört wurde, sondern höchstwahrscheinlich der deutsche Außenminister und die Wirtschaftsminister und alle anderen auch. Das ist schon harter, sagen wir, Tobak. Also insofern bleibt er uns erhalten mit den ganzen Dingen und ich glaube, da gibt es noch viel emotionalen Stoff. Die Frage wird sein, kann sich Europa irgendwann durchringen, den Mann erstens den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis zu geben, aber bedenkt, Obama hat ihn schon, hat noch gar nichts gemacht in die Richtung. Dem Mann wäre das wirklich gut, würde das gut tun und zweitens ihn hier irgendwo gemeinsam Asyl zu geben in Europa. Aber da sind die noch weit davon entfernt. Vielleicht bringen Sie ja schon mal einen Menschenrechtspreis Weimar, vergibt doch welche oder andere. Das könnte man schon Herrn Snowden mal geben.
Das wäre mal ein Anfang und wir sind am Ende unseres Gesprächs. Herr Lochthofen,
ich hätte ja noch einen Vorschlag, Herr Gauck, können Sie ja besuchen, der ist ja für Freiheit in Moskau.
Ah ja, naja.
Der kann ja Putin nicht besuchen, der will er ja nicht besuchen, aber Herrn Snowden könnte er besuchen.
Der hat ja, also Herr Gauck hat ja einen Vergleich gebracht, also mit dieser Überwachung und mit dem Bewusstsein, alles könnte überwacht werden, ruft ein ähnliches Gefühl hervor wie Bürger in der DDR, die wussten, dass die Stasi mithört. Kann man das tatsächlich vergleichen?
Ja, selbstverständlich kann man das vergleichen. Wir sollten auch vor diesen Tabus keine Angst haben. Es ist natürlich eine totalitäre Struktur, die da aufgebaut wird. Und das kommt dann der DDR und auch der Staatssicherheit sehr nahe. Die hatten halt einfach nicht die Möglichkeit, sonst hätten die das gerne auch so weit gemacht. Also das heißt, in diesen Diensten, egal wo die unterwegs sind und wir uns die Illusion sogar noch machen, dass wir sie kontrollieren können, existieren immer ein Eigenleben, ein Eigeninteresse. Sie machen alles, was sie können. Und die Vorstellung, dass sie irgendwas nicht machen würden, wenn sie es können, ist eine wirklich sehr naive. Ich glaube nicht daran.
Sagt Sergei Lochthofen, wie jeden Montag im Espresso-Plausch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und noch einen schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir haben über Schnee gar nicht gesprochen.
Ach.
Ich habe gestern erstens noch im dunklen Schnee schieben dürfen und zweitens habe ich dann die Ski drauf gemacht.
Nein.
Und bin dann direkt vom Haus durch den Park bis nach Hochheim Ski gefahren. Ich habe als Erster die Loipe gelegt. Was sagen Sie dazu?
Respekt, Respekt. Also da,
was haben Sie gemacht? Sie haben im Bettchen gelegen.
Ja, natürlich. Ja, es kann nur einen geben.
Ja, der im Bettchen liegen bleiben darf. Gut. Okay.
Wunderbar. Also dann noch viel Spaß im Schnee und bis nächste Woche.
Nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.